Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Episode wird uns Ole Heidelk seine ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Ole hat bis 2016 Management und Entrepreneurship im Master an der Leuphana studiert. Mittlerweile arbeitet er als Recruiter bei Netflix in London. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Ole.
Hallo Sophia, es ist ganz aufregend, jetzt hier zu sein. Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Ich freue mich auch total, dass du hier bist und ich bin ganz gespannt. Ich habe noch nie mit jemandem geredet, der bei Netflix arbeitet. Jeder kennt natürlich Netflix, nehme ich jetzt mal an von unseren Hörerinnen. Aber erzähl doch mal, was macht Netflix eigentlich alles so als Firma? Wie kann ich mir die Arbeit dort vorstellen?
Ja, wir bei Netflix, wir möchten die Welt unterhalten. Also Entertain the World ist unser Slogan. Und wir machen das hauptsächlich darüber, dass wir Filme und Fernsehserien machen. Ursprünglich mal waren wir ein DVD-Versand und das hat sich dann ein bisschen verändert. Es scheint immer noch Leute zu geben, die von diesem Angebot Gebrauch machen irgendwo auf der Welt. Aber ich glaube, in den letzten 10 Jahren sind wir mehr und mehr dahin übergegangen, selber Fernsehshows zu machen, Filme zu produzieren. Und in den letzten Jahren machen wir das auch mehr und mehr außerhalb von Hollywood und von Amerika. Und produzieren jetzt eigentlich überall auf der Welt Shows, probieren da lokale Stories zu erzählen, die dann hoffentlich auch einem globalen Publikum gefallen.
Das ist auf jeden Fall total spannend. Ich wusste überhaupt nicht, dass man bei Netflix mal DVDs bestellen konnte und dass das so angefangen hat. Wie kam denn eigentlich so der Wechsel, dass ihr dann gesagt habt, okay, wir machen jetzt auch eigene Shows und eigene Serien?
Ja, ich glaube, so ein bisschen zwei verschiedene Schritte. Erstmal gab es ziemlich viel Konkurrenz, glaube ich, im Bereich DVD. Und irgendwann hat sich das DVD halt so ein bisschen abgenutzt. Das Internet kam auf und wir waren eigentlich eine der ersten Firmen, die online gegangen sind und gesagt haben, wir möchten das Ganze streamen, bevor es überhaupt Internet gab, dass es eigentlich tragen konnte, dass man das besonders zu Leuten bringen konnte in hoher Qualität. Das hat sich dann dahin entwickelt, dass wir selber sehr viel Content von anderen Firmen gekauft haben, weil wir selber nichts gemacht haben selber, sondern eigentlich nur eine große Bibliothek zur Verfügung gestellt haben. Und irgendwann ist dann unserem Gründer aufgefallen, dass es wahrscheinlich mit den Lizenzrechten schwieriger wird in der Zukunft und dass es doch besser wäre, selber Shows zu machen. Und dann hat sich aus einem quasi Tech-Unternehmen hat sich dann ein Entertainment-Unternehmen herausgebildet. Und seit ungefähr 10 Jahren machen wir selber Content und produzieren Shows selber. Und mittlerweile, glaube ich, ist es ein deutlich größerer Mix, also das ist ein ganz großer Teil der Sachen, die man auf Netflix sieht, auch von uns selbst gemacht wurden. Und das soll, glaube ich, weiter in die Richtung gehen, sodass es irgendwann nur noch der Fall ist, dass wir unsere eigenen Shows da an die Leute bringen.
Habt ihr denn auch wirklich eigene Studios, in denen ihr dreht, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau, gute Frage. Ich glaube, wir haben Studios in ganz vielen verschiedenen Ländern auf der Welt. Also hier in London, ja. Es sind wie so Lagerhallen, kann man sich das eigentlich vorstellen, die irgendwie außerhalb der Stadt sind, wo man dann immer verschiedene Bühnen reinbauen kann. Und dann kommen da halt verschiedene Shows nacheinander durch und kriegen dann ihr jeweiliges Setup irgendwie dahin gebaut. Also es gibt viele Leute, die dann, ich gehe vielleicht zu weit ins Detail, aber es gibt Elektriker, es gibt Tischler, es gibt alle möglichen Leute, die dann helfen, die Bühnen mit aufzubauen. Und wenn eine Show fertig ist mit der aktuellen Staffel, was auch immer sie gerade drehen, dann gehen die wieder raus und dann kommen andere Leute wieder rein. So haben wir Studio Space in London, wir haben das in Madrid und was ich persönlich ganz interessant finde, ist, wir haben in Berlin im Studio Babelsberg ziemlich moderne Bühne, die wir gerade für eine Show gebaut haben, wo super viel moderne Technik drin ist. Also was früher so die Greenscreens waren, vor denen die Schauspieler gespielt haben, damit man irgendwas in den Hintergrund projizieren kann, nachher in der Postproduktion. Das gibt's mittlerweile alles virtuell, also dass du da riesige LED-Screens im Hintergrund hast und da dann verschiedene Bilder, Hintergründe, Welten projizieren kannst. Und da haben wir tatsächlich in Berlin eine ziemlich große Bühne, die sehr spannend ist und da ist ziemlich viel neue Technik mit drin.
Ach, wie cool. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ihr auch quasi in Deutschland dann aufnimmt. Auf jeden Fall vielen Dank für den Einblick. Da habe ich auf jeden Fall direkt was dazu gelernt. Und mich würde natürlich interessieren, was du eigentlich bei Netflix machst. Wie würdest du denn einem Laien beschreiben, ja, was eigentlich deine täglichen Aufgaben sind?
Manchmal ein bisschen schwierig, aber eigentlich ist es relativ einfach. Also ich bin ein Recruiter Und das heißt, dass ich so ein bisschen zweigeteilt arbeite. Einmal habe ich interne Aufgaben, weil ich mit Teams zusammenarbeite. Ich helfe denen zum Beispiel darüber nachzudenken, wie sie sich aufstellen möchten, dafür, dass sie ihre Ziele erreichen können. Möchten sie neue Leute einstellen? Wen brauchen sie in ihrem Team? Wer ist noch nicht da? Was für Fähigkeiten und Fertigkeiten sind vielleicht noch nicht genug vertreten? Und darüber spreche ich mit den Teams. Und dann auf dem aufbauend habe ich eigentlich eine hauptsächlich extern ausgerichtete Rolle. Also ich gucke viel in die Branche rein. Ich gucke viel durch ganz Europa eigentlich hindurch, was die Entertainment-Branche so macht und welche Menschen dort für uns potenziell interessant sein könnten. Und dann spreche ich diese Leute halt auch an. Also ich bin oft die erste Person von Netflix, die auf Menschen zugeht, die mit denen spricht und die probiert kennenzulernen. Und manchmal hat das direkt damit was zu tun, dass wir gerade für ein bestimmtes Team einstellen wollen. Manchmal ist es eher so eine Art Networking und darauf aufbauend kommen aber dann oft eben weitere Gespräche zustande und ich verbinde diese Menschen dann mit unseren Teams und wir bringen die dann hoffentlich, wenn alles klappt, irgendwann zu uns als Mitarbeiter mit dazu.
Okay, das ist ja spannend. Also geht es dann hauptsächlich wirklich um Mitarbeiter bei Netflix oder auch um Kooperation und guckst auch nach Schauspielern?
Leider nein, das ist immer die Hauptfrage so. Ich glaube, die gehen alle über ihre Agenten und über ihre Vertretungen, die sie haben. Also da haben wir wahrscheinlich ein anderes Team, was sich darum kümmern würde. Ich gucke hauptsächlich um Mitarbeiter für Netflix. Also kannst du dir so vorstellen, die Leute, die vor der Kamera stehen, das sind eigentlich Leute, die ich nicht unbedingt einstelle. Die Leute, die hinter der Kamera stehen, das sind dann eher die Leute, die ich einstelle. Und oftmals arbeiten wir aber auch mit Co-Produktionspartnern oder Produktionsfirmen zusammen. Das heißt, auch wenn eine Show irgendwie eine Netflix-Show sein sollte auf dem Service, kann es sein, dass sie von einer anderen Firma hergestellt wurde. Und wir haben quasi unsere Netflix-Mitarbeiter, die bei uns sitzen, die ich einstelle, die arbeiten dann ihrerseits mit Produktionsfirmen zusammen. Also die Menschen, die ich einstelle, sind quasi eine Mischung aus Büromenschen, aber oft mit einem sehr, sehr starken Hintergrund in der Entertainment-Branche und haben zum Beispiel oft als Herstellungsleiter gearbeitet, waren sehr, sehr viel am Set, sind viel rumgereist, haben Filme produziert und suchen dann irgendwann eben mal in ihrer Karriere einen Job, der ein bisschen mehr settled ist und kommen dann halt ins Büro und arbeiten mit solchen Menschen zusammen, die irgendwo freelance auf der Welt arbeiten.
Okay, das klingt total spannend. Das heißt also zusammenfassend, du bist dafür zuständig, dass du mit allen Teams bei Netflix redest, schaust, was die brauchen, dann im Außen danach suchst und dann schaust, wer zu Netflix passt und die mit ins Boot holst, die dann hinter der Kamera quasi sind.
Richtig, ja, genau. Hinter der Kamera und im Büro.
Okay, das klingt auf jeden Fall interessant. Und was würdest du selber sagen, was begeistert dich denn am meisten an deinem Job? Also warum bist du zu Netflix gekommen?
Ja, wahrscheinlich sogar fast zwei verschiedene Fragen. Ich glaube, zu Netflix gekommen bin ich aus verschiedenen Gründen. Einer der Hauptgründe ist die Kultur, die wir haben. Also wir haben ein relativ bekanntes Culture Deck, so nennt sich das, was so in HR- und Personalerkreisen relativ bekannt ist, was so ein bisschen darlegt, wie wir miteinander arbeiten. Und das ist relativ offen über die Werte, die wir haben, darüber, was wir miteinander machen, wie wir miteinander arbeiten. Und als ich das erste Mal gelesen habe, war ich ziemlich begeistert davon. Ich glaube, einer der großen Werte, die da irgendwie für mich am wichtigsten war, ist eine sehr offene Kultur und vor allem eine Feedback-Kultur, die darauf aufgebaut ist, dass man sich gegenseitig ganz, ganz viel direktes Feedback gibt. Und das war für mich irgendwie zu dem Zeitpunkt in meiner Karriere eine Sache, die ich so ein bisschen vermisst habe und wo ich gedacht habe, wow, ich glaube, in so einem Umfeld kann man sehr, sehr schnell sehr viel lernen. Und es ist halt ein sehr offenes und ehrliches Miteinander. Also das hat mich hauptsächlich zu Netflix gebracht. Und was war nochmal der andere Teil der Frage?
Erstmal dazu, hat sich das dann auch bestätigt? Also die Annahme, die du hattest, weswegen du zu Netflix gekommen bist, hat sich das auch bestätigt? Und ich habe dich dann noch gefragt gehabt, was dich denn am meisten begeistert an deinen Aufgaben?
Ja, stimmt. Goldfischgedächtnis hier. Ja, hat sich tatsächlich bestätigt. Ich hatte auf jeden Fall direkt in den ersten paar Monaten, glaube ich, ziemlich viel Feedback, ziemlich viele Gespräche mit meiner Managerin, mit Kollegen, mit Menschen, mit denen man irgendwie zu tun hat bei der Arbeit, die einem dann vielleicht danach nochmal zur Seite nehmen und sagen, hey, das und das ist mir aufgefallen, egal ob ich die Leute jetzt danach gefragt habe oder nicht. Und ich glaube, so sehr ich mich danach gesehnt habe und so sehr ich gedacht habe, das ist die Umgebung, in der ich gerne arbeiten möchte, so sehr hat es mich trotzdem dann getroffen, wenn man das Feedback bekommt, dass man irgendwas gemacht hat, was bei Leuten vielleicht anders gelandet ist, als dass man das selber irgendwie vorhatte. Ich glaube, gerade als eine Person, die muttersprachlich natürlich nicht Englisch spricht, die dann in so einer tatsächlich etwas anderen Kultur landet, hat man dann immer mal wieder Feedback bekommen, wo man gemerkt hat, oh wow, ich lande eigentlich mit anderen Leuten etwas anders, als ich mir das vorstelle oder als es teilweise meine Intention ist. Aber ja, bin gut damit zurechtgekommen, glaube ich, nach einer gewissen Zeit und bin sehr froh, dass ich in dieser Umgebung jetzt arbeiten darf und arbeiten kann. Und ich glaube, dass dieser Wunsch, die Idee, sehr viel, sehr schnell zu lernen, dass das tatsächlich in Erfüllung gegangen ist. Also darüber bin ich echt ganz froh. Und ja, was mich begeistert an der Arbeit selber, glaube ich, ist einfach die Vielfalt, so vielen verschiedenen Menschen sprechen zu können. Also es gibt jetzt nicht unbedingt einen normalen Tag, aber ich glaube, ich kann durchaus mit 4, 5, 6 Leuten an einem Tag sprechen, die auf 3, 4 verschiedenen Kontinenten sitzen und verschiedene Sprachen sprechen und über komplett verschiedene Themen sprechen. Also weil die vielleicht für ein unterschiedliches Team interessant sind, weil die vielleicht komplett unterschiedlich alt sind. Und ich glaube, das ist halt super spannend, dass man so viele verschiedene Einblicke bekommt in das Leben von anderen Menschen. Und das pro Tag mehrfach. Das ist eine Sache, die mich immer noch begeistert oder wo ich irgendwie jeden Tag denke, wow, es wird nicht langweilig. Die Zeit verfliegt einfach bei der Arbeit. Und ja, gerade über die Pandemie gesprochen, habe ich gemerkt, als Recruiter wird man auch nie einsam, weil man halt die ganze Zeit diesen menschlichen Kontakt und Austausch noch hat.
Das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Und auch, was du am Anfang gesagt hast bezüglich des Feedbacks, dass man sich dann auch erstmal dran gewöhnen muss, das kann ich auch sehr nachvollziehen. Aber ich glaube, dann hast du ja, wenn du relativ am Anfang das Feedback bekommst, kannst du ja für die ganze restliche Zeit, die du da arbeitest, das voll gut umsetzen. Also finde ich auch total gut, dass ihr das so handhabt und sehr spannend. Klar ist das auch eine große Herausforderung, kann ich mir so vorstellen. Was würdest du denn prinzipiell sagen, sind so die Herausforderungen, denen du dich stellen musst?
Persönlich gesprochen, ich glaube, das ist immer wieder, also es ist ein Weg, den man nie zu Ende gegangen ist. Dass man weiterhin an sich arbeitet, dass man aber auch anderen Menschen mit offenen Augen begegnet und dann sich nicht scheut, denen zu sagen, was selber mir auffällt, wo die sich vielleicht auch noch verändern oder verbessern können oder wie wir besser zusammenarbeiten können, sollte ich wahrscheinlich eher sagen. Ich glaube, das ist eine Sache, die irgendwie nie vorbei ist. Die Herausforderung, die bei mir so ein bisschen im Job liegt, ist, dass ich Leute versuche zu beeinflussen, nämlich die Manager, die Teams, mit denen ich zusammenarbeite. Ich versuche, die zu beeinflussen und denen dabei zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie sie ihr Team zusammensetzen. Aber ich habe keine Weisungsgewalt. Also ich komme eigentlich die ganze Zeit als Berater da rein. Ich kann denen 100 Leute vorstellen. Im Endeffekt machen sie die Entscheidung und treffen sie die Entscheidung, wen sie einstellen möchten. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Manager schon gesagt hat, ey, ich möchte aber eigentlich hier den Kollegen einstellen, mit dem ich schon 5 Jahre lang zusammengearbeitet habe in meiner letzten Firma. Und ich glaube, dann komme ich irgendwie ins Spiel und probiere immer wieder zu erklären, die Leute herauszufordern, neu zu denken, vielleicht andere Perspektiven willkommen zu heißen und darüber nachzudenken, was nicht nur bequem ist, sondern was wirklich die beste Entscheidung ist für das Team, für die Firma und für nicht nur genau jetzt, sondern auch für die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Und ich glaube, weil man einfach in einer nicht weisungsgebundenen Position ist, kann das manchmal so sein, dass man sich da ein bisschen den Kopf gegen die Wand schlägt, ja.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, du hast jemanden gefunden, die Person passt gut, das Team sagt, kann ich mir auch vorstellen. Wie läuft denn so ein Bewerbungsprozess bei Netflix ab?
Es ist definitiv keine Einbahnstraße. Also wir möchten uns genauso den Kandidaten vorstellen, wie die Kandidaten sich uns vorstellen. Oftmals, da wir mit ziemlich vielen Leuten zusammenarbeiten oder oftmals Leute suchen, die sehr, sehr viel Erfahrung haben, schreiben wir nicht unbedingt alle Stellen aus, sondern ich bin manchmal tatsächlich eher als klassischer Headhunter unterwegs und spreche einfach Leute an, die eigentlich schon einen Job haben, die vielleicht gar nicht unbedingt auf der Suche nach einem neuen Job sind. Das heißt, es fängt an eher unverbindlich in Gesprächen, in LinkedIn-Chats irgendwie, dass man einmal ein Telefonat hat und guckt, wo steht die Person eigentlich gerade in ihrem Leben, in ihrer Karriere, was könnte sie sich vorstellen. Manchmal hat man ein Gespräch, es kommt zu nichts, ein Jahr später hat man noch ein Gespräch und dann geht's wieder weiter. Wenn es denn so kommt, dass die Person Interesse hat, dann ist der Bewerbungsprozess meistens vielschrittig. Also ich glaube, ich spreche als erste Person mit der Person, danach wahrscheinlich der Manager oder die Managerin, die diese Person einstellen möchte. Und danach haben wir normalerweise eine unbestimmte Zahl an Gesprächen, wo wir probieren, dieser Person den tiefsten Einblick, der uns möglich ist, in unsere Arbeit zu geben und natürlich probieren, die Person auch bestmöglich kennenzulernen. Also normalerweise hat man 5 oder sowas Gespräche. Also als ich mit Netflix interviewt habe, glaube ich, habe ich 6 Leute oder so kennengelernt und am Ende dieser Serie von Gesprächen habe ich gedacht, okay, cool, mit den Leuten würde ich gerne zusammensitzen, mit denen würde ich gerne zusammenarbeiten, von denen kann ich lernen und die scheinen alle irgendwie einen guten Drive zu haben. Und das ist so die Idee, dass wir nicht unbedingt sagen, Nach 3 Gesprächen wissen wir es, aber am Ende dieser ganzen Gesprächsreihe sollten beide Seiten wissen, ob das eine gute Idee ist oder nicht.
Sag mal, wie hast du dich damals eigentlich dafür vorbereitet auf das Bewerbungsgespräch?
Relativ akribisch. Ich glaube, ich habe ziemlich viel Recherche gemacht, wollte damals gerne umziehen. Ich habe vorher in Dublin gelebt und wollte nach London ziehen und habe mich auf diesen Job beworben. Und ich glaube, der Tipp, den ich Leuten geben würde, die sich überhaupt bewerben irgendwo, wenn sie sich auf ein Gespräch dann vorbereiten oder auch schon, wenn sie ihren Lebenslauf abschicken oder wenn sie, ich weiß nicht, ein Anschreiben schreiben, was vielleicht nicht unbedingt mehr so oft passiert, aber generell einfach zu verstehen, was genau sind die Anforderungen, was ist das Profil der Arbeit und was sind normalerweise die Tätigkeiten bei der Arbeit und wie habe ich Verbindung damit? Also ich glaube, ich bin Schritt für Schritt wirklich durchgegangen, stand Qualifikationen, das und das und das und das ist gebraucht und das ist irgendwie der Tätigkeitsbereich. Ich habe jeden einzelnen Bullet Point angeguckt und gesagt, okay, was bedeutet das für mich? Wenn mich jemand darüber fragen würde, wie könnte ich darüber gut berichten? Wie könnte ich erzählen? Wie kann ich damit verbinden? Was habe ich vielleicht vorher gemacht, was so ähnlich war? Oder wie würde ich eine Situation angehen, die irgendwie so aussieht? Also was wäre meine hypothetische Herangehensweise dazu? Und ich glaube, darüber habe ich gemerkt, erstmal, das ist ein Job, den ich mir vorstellen könnte. Ich glaube, ich habe auch was man braucht, um in diesem Job erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, ganz wichtig auch einfach, dass ich erzählen kann, warum das der Fall ist, damit die andere Person am anderen Ende der Leitung oder auf der anderen Seite des Tisches auch versteht, dass ich nicht nur ein netter Mensch bin, sondern dass ich halt einfach auch passe zu diesem Gespräch. Und das klingt so basic, aber ich glaube, das ist eine Sache, die ich selber oftmals sehe, wenn ich mit Menschen spreche, dass die über die einfachsten Fragen stolpern, wo sie sich auf einen Job beworben haben und dann oft nicht darüber Auskunft geben können, wie sie denn eigentlich genau in diesen Job reinpassen.
Das habe ich auch immer wieder gehört, wenn ich gerade auch mit Recruitern spreche. Du hast gerade auch gesagt, du hast auch das, was man braucht für einen Recruiter. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, Recruiting finde ich auch total interessant, könnte ich mir selber vorstellen, was würdest du denn sagen, sind so die wichtigsten Fähigkeiten und Eigenschaften, die Recruiter mitbringen müssen?
Neugierde ist, glaube ich, wichtig, damit man versteht, was das Team möchte, mit dem man zusammenarbeitet. Also je besser ich verstehe, was das Team macht, was es antreibt, was irgendwie jeden Tag bei denen bei der Arbeit passiert, desto besser kann ich auch darüber Auskunft geben, kann ich darüber sprechen mit Bewerbern, aber desto besser kann ich auch vielleicht einschätzen, ob einfach eine Person vom Profil her passt oder nicht. Also die Neugierde zu verstehen, sich immer wieder in neue Kontexte einzuarbeiten, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um intern irgendwie der gute Partner zu sein und da auch einfach vertrauensvolle Beziehungen zu haben. Und dann extern, sobald man irgendwie im Gespräch ist mit einer Person, also ich glaube, man darf keine Scheu haben, auf Leute zuzugehen. Und dann besteht ja ein Gespräch immer aus 2 Sachen, einmal fragen und dann auch zuhören. Wir müssen nicht so viel reden als Recruiter selber, aber wir müssen vor allem die richtigen Fragen stellen. Und das ist manchmal schwieriger, als man denkt, wenn man nur eine halbe Stunde Zeit hat, dann irgendwie in der halben Stunde alles unterzubekommen. Also ich möchte Auskunft geben darüber, ich möchte erzählen, was eigentlich passiert. Ich möchte so ein bisschen auch verkaufen, was wir eigentlich suchen. Aber gleichzeitig möchte ich auch in wenigen Fragen verstehen, ob diese Person zu uns passt, ob die Person zu dem Team passt und ob die tatsächlich das hat, was wir brauchen. Also eine Mischung aus Fragen und Zuhören ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Und wie sieht so der klassische Weg aus, wenn man jetzt sagt, man möchte gerne in den Bereich gehen? Was würdest du sagen, sollte man machen?
Es gibt verschiedene Wege. Typischer Weg hier in der UK ist, glaube ich, über eine Agentur zu gehen. Also es gibt ganz viele Recruiting-Agenturen, wo eher Berufseinsteiger anfangen, die dann ganz viele verschiedene Jobs auf einmal Leute einstellen. High-Volume-Recruiting nennt sich das, dass man, glaube ich, ziemlich viel auf einmal zu tun hat. Da lernt man so ein bisschen das Handwerk. Das wäre eine Art und Weise. Ich glaube, mein Weg war eher so ein bisschen kreuz und quer, dass ich das Gefühl hatte, ich würde gerne wieder in der Personalabteilung arbeiten. Und damals dann über das Internship-Recruiting-Team bei Google gekommen bin. Also ich habe vorher bei Google gearbeitet und mein Weg zu Google war auch ein bisschen verschlungen. Ich wollte vor allem im Ausland arbeiten, bin da dann hingegangen, weil das eine Firma war, mit der ich mich irgendwie identifizieren konnte und habe da einfach irgendeinen Job genommen, der mir so ein bisschen Fuß in der Tür gegeben hat. Und als ich dann drin war, habe ich mich umgeguckt und geguckt, wie kann ich irgendwie Richtung Personalabteilung kommen. Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt das Internship-Recruiting-Team, die halt quasi Praktikanten, Studenten eingestellt haben, Studierende eingestellt haben. Und das habe ich dann für ein bisschen mehr als ein Jahr gemacht. Das war mein Weg so da rein, dass ich mit vielen jungen Leuten geredet habe, aber auch damals irgendwie schon mit Leuten in ganz Europa sprechen konnte und da gemerkt habe, dass mich das irgendwie interessiert und dass es mir Spaß macht, in diesem Bereich zu arbeiten. Also ich glaube, es gibt verschiedene Wege. Es gibt so ein bisschen die klassischeren Wege, aber wenn das ein Interessensgebiet ist, dann glaube ich, gibt es nicht nur den einen Weg, der einen dahin führt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein bisschen das, was wir so in unserem Logo haben mit quasi diesen Kringeln, dass eben so eine Karriereleiter nicht mehr so linear verläuft, wenn man sich das früher vorstellt, sondern dass man eben einfach mal probiert und schaut, was sich ergibt. Würdest du auch sagen, dass so als Vorschlag, dass man quasi erstmal versuchen sollte, irgendwo quasi den Fuß in die Tür zu bekommen und dann zu schauen, okay, was möchte ich noch weitermachen und wie könnte ich mich dann noch weiterentwickeln?
Ja, ich mag das Logo ganz gerne. Ich glaube, das ist eine Sache, die immer wieder aufkommt, dass es einfach nicht nur diesen einen Beruf gibt, den man machen wird, also gerade in unserer heutigen Zeit. Ich glaube, die Offenheit ist total wichtig. Erstmal machen und gucken, wo man hin möchte. Wenn man genau weiß, was man möchte, dann kann man dem wahrscheinlich auch sehr zielstrebig nachgehen. Also ich kenne Leute, die unbedingt in der Beratung arbeiten wollten, die direkt nach der Uni dahingegangen sind, die wussten, dass sie das machen und die da irgendwie auch glücklich geworden sind. Persönlich, wie gesagt, mein Weg war eher so, ich möchte zu einer Firma, wo ich weiß, was ich tue, wo ich die Firma kenne und wo ich wahrscheinlich ein Arbeitsumfeld habe, was irgendwie Spaß macht und was erfüllend ist auf die Art und Weise und bin dann von da aus Richtung Job gegangen. Also ich habe zuerst die Firma gedacht und danach den Job gedacht und ich glaube, man kann es auch andersrum machen und sagen, ja, wenn ich genau dieses Ziel vor Augen habe, dann könnte ich danach gehen und mich irgendwie genau dem verschreiben. Generell, realistisch gesprochen, ich glaube, wir alle werden unseren Job häufiger wechseln und die Offenheit zu haben, auch erstmal auszuprobieren, was da draußen so los ist. Ich glaube, dadurch, dass man was tut, aktiv, weiß man danach, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat oder nicht. Und dann öffnen sich halt Türen dadurch. Man muss nur manchmal ein bisschen Geduld haben.
Ja, man lernt ja auch jedes Mal was dadurch, wenn man was Neues ausprobiert. Auch selbst wenn es quasi im Endeffekt nicht das ist, was man am Ende weitermachen möchte, lernt man ja genauso aus Fehltritten, wie man eben aus Erfolgen lernt. Wie kann ich mir denn einen Arbeitsplatz dort vorstellen? Also ist das so ein bisschen futuristischer, wie man sich das so bei großen Firmen vorstellt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es ist nicht so bunt, wie es damals bei Google war. Eher so ein bisschen grown up. Aber ein Open Space Office, also man sitzt irgendwie in so kleinen Tischgruppen zusammen. Ich habe keinen festen Schreibtisch, sondern gehe einfach irgendwie jeden Morgen hin und stecke meinen Laptop irgendwo ein und fange da an zu arbeiten. Und probiere das so ein bisschen zu nutzen, dass ich immer mal wieder mit anderen Teams zusammensitze. Also wir haben schon so die Gegend, in der wir sitzen als Talent Acquisition, als Recruiting Team. Und ich glaube, findet auch viel Austausch statt. Aber generell ist halt die Offenheit da, dass man sich auch einfach irgendwo hinsetzen kann. Und ja, das ist, glaube ich, einer der größeren Pluspunkte, dass man einfach irgendwie ganz schnell umziehen kann.
Du sagst ja, du wechselst immer wieder. Aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dein Schreibtisch entweder bei der Arbeit oder bei dir zu Hause, was darf da auf keinen Fall fehlen?
Ich arbeite gerne nicht am Laptop, sondern habe halt einen Bildschirm zu Hause und den ich auch hier habe. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste für mich, dass ich irgendwie da ein bisschen auf einem etwas größeren Bild darstellen kann, was ich tue. Und ja, sonst brauche ich gar nicht so viel zum Arbeiten. Also ich brauche meine Kopfhörer, damit ich mit Leuten telefonieren kann, brauche mein Handy und ansonsten kann es eigentlich mit relativ wenigen Mitteln irgendwie funktioniert mein Job, was es auch einfacher macht, hin und wieder mal von woanders zu arbeiten. Also nicht nur von einem anderen Schreibtisch in unserem Büro, sondern ja, von zu Hause, von Deutschland, von, ich weiß nicht, irgendwo anders, wo ich sein sollte.
Machst du das denn manchmal? Also bist du manchmal wirklich noch hier in Deutschland und arbeitest von hier aus?
Ja, also klar, mache ich auf jeden Fall. Ich glaube, vor Corona habe ich das ein bisschen häufiger gemacht. Jetzt gerade fängt es wieder an, so ein bisschen Bedeutung zu gewinnen. Aber wir haben zum Beispiel ein Büro in Berlin. Da bin ich immer mal wieder ganz gerne. Lernt man auch nochmal neue Kollegen kennen. Und sonst halt, ja, wenn ich Familie besuche, Freunde besuche oder generell, wenn man irgendwo anders ist, ist es halt einfach ziemlich einfach, irgendwie mal vielleicht ein langes Wochenende irgendwo zu machen oder ja, einfach irgendwo eine Woche zu sein, von da aus zu arbeiten, mal auf andere Gedanken zu kommen. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die mir viel Spaß macht und die, glaube ich, ziemlich ja, rewarding ist.
Das heißt, du kannst einfach bei einem anderen Büro in einem anderen Land von Netflix einfach dich reinsetzen und sagen, heute arbeite ich mal von hier?
Ja, also es geht genauso wie hier. Die Büros sehen alle von innen gleich aus. Es gibt überall die offenen Schreibtische und ich kann einfach normalerweise durch die Tür laufen und sagen, hey, ich komme aus London, würde gerne heute hier mal arbeiten und dann setze ich mich da halt hin, lerne ein paar Leute kennen und arbeite von da, ja.
Okay, das ist total spannend. Würdest du denn prinzipiell sagen, also beziehungsweise was würdest du sagen, sind so die großen Unterschiede zwischen der Arbeitswelt gerade jetzt in London oder hier in Deutschland?
Die gute alte Frage des Siezen und Duzen macht auf jeden Fall einen großen Unterschied. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die so ein bisschen einen befreit, wenn man darüber überhaupt nicht nachdenken muss. Es gibt halt für mich hier keine Hierarchie. Also wenn der CEO durch die Tür läuft, dann sage ich Hallo Reed und kann einfach mit ihm reden. Und ich glaube, das ist eine Sache, die sehr befreiend ist, dass man irgendwie über Hierarchien und solche Sachen sich weniger Gedanken machen muss, als das irgendwie in meiner Erfahrung in Deutschland der Fall war. Und ansonsten, ich habe lange nicht in Deutschland gearbeitet, aber ich glaube, dass sich vieles auch je nach Unternehmen dort auch in verschiedene Richtungen bewegt, dass man eher offener ist, eher freier ist, irgendwie sich so zu geben, wie man denn eigentlich ist als Person. Ich glaube, es kommt irgendwie vielleicht ein bisschen mehr tatsächlich auf die Firma an als auf das Land, aber das ist so eine Sache, die mir auffallen würde.
Das habe ich aber schon öfter gehört, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die jetzt gerade auch zum Beispiel Richtung Großbritannien arbeiten. Die haben ähnliche Sachen auf jeden Fall, wie du gesagt. Und jetzt habe ich ja ganz viel von deiner Arbeit erfahren, auch bei Netflix. Jetzt würde ich gerne mal über deine Studienzeit sprechen. Du hast ja an der Lefana studiert, nämlich Management und Entrepreneurship bis 2016, und zwar im Master. Und wenn jetzt gerade Leute zuhören, die denken, das könnte vielleicht doch was für mich sein, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Wie würdest du denn so kurz und knapp beschreiben, was so die wichtigsten Themengebiete und Schwerpunkte deines Studiums waren?
Also ich glaube, für den Master war es relativ breit aufgestellt. Also wie der Titel schon sagt, irgendwie verschiedene Schwerpunkte dabei gehabt. Es war so ein bisschen Rundumschlag von irgendwie Business, also Wirtschaft irgendwie auch mit drin. Dann halt dieser Punkt von Unternehmertum. Und mein Schwerpunkt war Personalmanagement. Also wir hatten quasi ein breit aufgestelltes Hauptmodul, wo wir mit ganz vielen verschiedenen Schwerpunkten zusammen an eben diesem Management und Entrepreneurship teilgearbeitet haben. Das ging halt wirklich von den Grundlagen, von Wirtschaftsgrundlagen ging es bis zu, wie gründet man, was bedeutet es zu gründen, und wir hatten ein paar Planspiele und solche Sachen dabei. Und dann im Schwerpunkt haben wir uns aufgeteilt, es gab verschiedene Schwerpunkte, und wir hatten eben Personalmanagement, also da gab es dann ein paar Module, die sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt haben, wie man im Unternehmen arbeitet, was Führung bedeutet, was verschiedene Menschentypen sind, was die ausmacht. Also ein bisschen so der Wirtschaftspsychologie-Zweig vielleicht auch in der Leuphana, der da mit reingewirkt hat und der dann so ein bisschen die Vertiefung gegeben hat auf die Richtung.
Welche Module sind dir dann besonders in Erinnerung geblieben? Kannst du da so ein paar konkrete Beispiele nennen?
Ja, interessanterweise, ich glaube, eine Sache, die mir im Kopf geblieben ist, ist aus dem allerletzten Semester. Es war ein Modul Philosophy of Science, tatsächlich auch auf Englisch. Und das war irgendwie super spannend, über die Wissenschaftsphilosophie zu lernen. Und ich habe am Ende gedacht, wow, dass das jetzt mein letztes Semester war, war komisch. Das hätte mein erstes Semester überhaupt sein sollen, zu verstehen, was Wissenschaft bedeutet und wie sich einfach Wissen und der Anspruch an Wissen verändert über die Jahre. Das war eins, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ansonsten glaube ich, was Personal angeht oder was den Rest des Studiums angeht, bestimmte Sachen fand ich halt spannend, weil die einem so ein bisschen Einblick gegeben haben in die verschiedenen Themenbereiche, die man in der Arbeit als Personaler alle irgendwie streift. Also so viele verschiedene Sachen sind wichtig im Unternehmen, und zum Beispiel Arbeitsrecht war eine Sache, wo wir ein, zwei Seminare zu hatten, die so ein bisschen halt Richtung, also ganz, ganz kleines Jurastudium ging. Und ich glaube, das war einfach spannend, mal ein Gesetzbuch in der Hand zu haben, da mal ein bisschen durchzublättern, zu verstehen, wie irgendwie Recht gesprochen wird und was dann eben auch von Bedeutung sein könnte im Unternehmen. Und dann hatten wir sehr viele mehr so praxisbezogene Seminare auch. Also ich glaube, eins war, der Titel fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein von dem Kurs, aber es ging um interkulturelles Management und darüber, wie man halt in globalen Firmen arbeitet und was die Herausforderungen der Arbeit sein könnten. Und das ist eine Sache, die ich interessant fand, die ich nachvollziehbar fand. Und ich glaube, das sind immer die Seminare gewesen, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Und ich habe im Master auch ein Auslandsstudium, ein Auslandssemester gemacht. Und ich glaube, da konnte ich das dann direkt ja anwenden.
Und wo warst du dann im Ausland?
Ich bin in China gewesen, in Shenzhen. Das ist direkt da, wo Hongkong ist, aber auf der anderen Seite der Grenze. Und habe da ein halbes Jahr studiert. Und da waren sehr, sehr viele sehr interkulturelle, sehr internationale Menschen vertreten. Und ich glaube, das war einfach irgendwie ziemlich spannend, das mitzuerleben, mit so vielen verschiedenen Gruppen von Menschen zusammenzuarbeiten.
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das ist ja auch nochmal was so ganz Neues im Verglichen zu der Kultur, die man jetzt hier so erlebt. Ich fand es gerade auch sehr spannend. Du hast erzählt, dass du quasi aus allen verschiedenen Perspektiven dann dein Studienfach beleuchten konntest bei dem Modul. Du hast am Anfang auch gesagt, dass du sehr spannend fandest, was eigentlich Wissenschaft bedeutet, und du am liebsten das direkt am Anfang des Studiums gelernt hättest. Was bedeutet denn Wissenschaft?
Ich glaube, Wissenschaft bedeutet, dass man nie glaubt, die Wahrheit schon getroffen zu haben. Und dass man immer probiert, sich dem weiter anzunähern, was die Wahrheit sein könnte. Und aber nicht irgendwie überheblich wird, dass man immer denkt, okay, was ich heute sage, was ich heute herausfinde, muss überprüfbar sein, aber es kann auch widerlegbar sein. Und das einfach irgendwie dieses Wissen ist, glaube ich, eine Sache, die einem auf den Boden der Tatsachen behält und die trotzdem irgendwie diesen Anspruch hat, immer näher dem zu kommen, was die Wahrheit ist.
Das ist ja ein bisschen wie dieser eine Satz, wo man sagt, je mehr man lernt, desto mehr weiß man, was man eigentlich nicht weiß. So, also von dem Prinzip her. Du hast ja damals, hast du dein Abi gemacht, hast dann geschaut, okay, was möchte ich denn studieren? Beziehungsweise du hattest ja deinen Bachelor dann schon. Warum hast du dich dann damals für den Master gerade für die Leuphana entschieden und auch für diesen Studiengang?
Ich glaube, was mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist, ist, dass die Leuphana sehr praxisbezogen ist in der Lehre und dass sie sehr offen ist Menschen gegenüber, die einen etwas anderen Hintergrund haben. Also für mich war das einfach vor allem der akademische Hintergrund, weil ich meinen Bachelor im Abendstudium und Wochenendstudium gemacht habe. Und dieses Studium wurde von verschiedenen anderen Hochschulen nicht hundertprozentig anerkannt. Und die Leuphana ist da relativ offen gewesen dem gegenüber. Und also ich war nicht die einzige Person in meinem Studienjahr, die so einen Hintergrund hatte. Und ich glaube, das ist einer der Gründe gewesen, warum die Leuphana sich für mich entschieden hat und warum ich mich für die Leuphana entschieden habe am Ende. Aber das ist so der große Punkt gewesen. Wie gesagt, von der Idee her, glaube ich, wollte ich irgendwas machen, was so ein bisschen Wirtschaft, Geisteswissenschaften irgendwie noch miteinander kombiniert. Und ich glaube, da war das einfach ein ganz spannender Punkt. Und nach dem Bachelor habe ich ein paar Praktika gemacht und auch ein bisschen in der Startup-Szene gearbeitet. Und ich glaube, das hat mir ein bisschen Appetit gemacht und da irgendwie Spaß drauf gemacht, dass ich im Bereich Gründung, Entrepreneurship da noch mal ein bisschen tiefer gehen wollte. Und ich glaube, deswegen war das einfach eine ziemlich coole Mischung aus Sachen, die mich irgendwie angesprochen hat in dem Bereich.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also es gibt ja hier, kann man sich das hier so ein bisschen zusammenwürfeln, kommt mir zumindest so vor bei den meisten Studiengängen, dass du es dir wirklich ein bisschen zusammenwürfeln kannst, was dir wirklich Spaß macht und dann sagen kannst, da möchte ich mich auch vertiefen. Das hast du ja dann quasi bei dir auch gemacht. Und wenn du jetzt so zurückblickst auf dein Studium, was hast du eigentlich mitgenommen, was du heute in deinem Job immer noch nutzen kannst?
Für mich alles, was unter den Begriff akademisches Arbeiten fällt. So die Sachen, was Recherche angeht. Ich mache im Moment sehr viel Recherche für die Arbeit. Also in meinem Job spielt das auch eine große Rolle, einfach viel lesen zu können, viel entnehmen zu können und sich irgendwie in Sachen so reinzufuchsen und neue Sachen irgendwie zu untersuchen. Also weniger in Archiven, weniger in der Bib, aber einfach viel irgendwie das Sitzfleisch zu haben, sich da irgendwo neuen Themenblöcken anzuarbeiten. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich immer noch mitnehme. Präsentieren irgendwie auch. Also wir haben im Master viel Gruppenarbeiten gemacht, mit verschiedenen Menschen zusammengearbeitet und dann irgendwie immer wieder präsentiert, was man so gelernt hat. Und ich glaube, das ist eine Sache, die im Unternehmenskontext auch immer wieder vorkommt. Also dass ich für irgendwelche Ideen einstehen muss oder möchte und dass ich halt vor Leuten irgendwie darüber spreche und mich für was ausspreche. Ich glaube, die beiden Sachen sind wahrscheinlich die allerwichtigsten Punkte aus dem Studium für mich.
Okay, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick und es ist ja auf jeden Fall super, wenn du das jetzt auch noch nutzen kannst. Du hast ja vorher auch erzählt, dass du ganz, ganz viel auch auf der Suche bist, eben nach neuen Talenten. Und ich hatte mal deinen Lebenslauf hier vorher angeschaut und habe gesehen, du hast auch an der Leuphana gearbeitet. Du warst hier wissenschaftlicher Mitarbeiter. Was hast du hier damals eigentlich gemacht?
Ja, das war ein kleinerer Job. Ich glaube, ich habe am Lehrstuhl für Personalmanagement ein bisschen mitgearbeitet, da den Professor unterstützt und habe ansonsten ein paar Hiwi-Aufgaben gemacht und ich glaube eher so sozial auch bei Events mitgearbeitet. Also das waren so die Sachen, die ich während des Studiums an der Uni gemacht habe. Später dann, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, habe ich einen Studijob gehabt und habe bei Airbus in Hamburg gearbeitet und bin dann da immer hingependelt, was auch ein paar meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen damals gemacht haben. Und ich glaube, das war wahrscheinlich dann irgendwie ein anderer Job oder der erste Schritt so raus in die Welt wieder.
Ja, auf jeden Fall, kann ich nachvollziehen. Und was mich auch interessieren würde, du bist ja während deiner Studienzeit nicht nur im Vorlesungssaal gesessen oder in der Bib, du hast ja auch ein quasi Studentenleben gehabt. Wie würdest du denn das Studentenleben in Lüneburg beschreiben?
Sehr erfüllend. Ich glaube, für mich war das besonders wichtig, weil ich halt vorher berufsbegleitend studiert habe, dass ich nochmal mich voll und ganz aufs Studentenleben einlassen wollte. Deswegen glaube ich auch die Entscheidung, irgendwie da nochmal in ein Vollzeit-Masterstudium zu gehen. Also ich glaube generell, was Lüneburg für mich ausgemacht hat, war einfach, dass es eine kleine Stadt ist und dass man dadurch alle Leute immer schnell wieder sieht und irgendwie ganz schnell Fuß fasst. Also ja, irgendwie als Beispiel den Podcast, ich habe mir ein paar Folgen angehört, bestimmt 5 bis 10 Leute von dem Podcast, die schon interviewt wurden, kenne ich oder habe ich mal mit gesprochen oder mit gearbeitet oder also irgendwie einfach diese Leute, die Gesichter immer wieder zu sehen, das war, glaube ich, eine Sache, die ich in Lüneburg super spannend und schön fand. Dadurch, dass die Stadt so klein ist, dadurch, dass die Uni als Campus aufgebaut ist, kommt man sich halt immer wieder näher. Die Leute sind super engagiert. Die Uni ist irgendwie in der Gesellschaft mit verwurzelt und andersrum. Und ich glaube, das ist eine Sache, die einfach einmalig ist in Lüneburg und echt ein gutes Studentenleben geben kann. Ja, außerhalb der Uni habe ich irgendwie auch im Sportverein irgendwie Leute kennengelernt und da irgendwie dann auch mit Leuten außerhalb, also die nicht mehr in der Uni selber waren, auch die Verbindungen gehabt. Und das hat das Leben einfach irgendwie echt ziemlich schön gemacht über die Zeit, die ich in Lüneburg war.
Also das sehe ich auch so. Ich bin ja auch zugezogen. Ich komme eigentlich nicht von hier. Und man muss sagen, mit der Zeit lernt man immer mehr Leute kennen und sieht die auch immer wieder. Klar ist das sicher nochmal viel weniger als bei dir, weil Corona. Aber ich hoffe ja mal, das wird dann auch nochmal mehr in den nächsten Jahren. Und jetzt habe ich ja ganz viel über dein Studium erfahren, auch über deinen Beruf. Und jetzt würde mich mal deine Zukunft interessieren. Ich weiß nicht, ob du ein Bucketlist-Fan bist und Bucketlist erstellst, aber gibt es so 3 Sachen in deiner Zukunft, die du gerne noch machen würdest?
Ich stelle manchmal die Frage auch Leuten, wenn ich sie interviewe, so, wo möchtest du mal landen, was möchtest du mal machen in der Zukunft? Ich finde das immer schwierig, selber die Antwort darauf eigentlich zu geben. Mein Leben bisher hat sich so ein bisschen so entwickelt, weil ich zu vielen Gelegenheiten Ja gesagt habe und weil ich probiert habe, mich möglichst breit zu öffnen, um viele Gelegenheiten auch zu sehen und zu bekommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee, die ich weiterhin verfolge, dass ich mit vielen Menschen spreche, auch wenn es vielleicht gar nicht unbedingt irgendwie gerade einem aktuellen Grund entspricht, also noch nicht nur für die Arbeit, sondern auch irgendwie mit mir selbst und einfach gucke, was irgendwie daraus wird. Ich habe das Gefühl, dass ich so ein bisschen hin und her gezogen bin eine Zeit lang und dass ich gerade in London irgendwie an einem ganz guten Punkt bin. Deswegen glaube ich, da hätte ich nicht unbedingt gerade irgendwas dran auszusetzen. Trotzdem würde ich irgendwann in der Zukunft gerne nochmal wieder in Deutschland leben. Das wäre vielleicht ein Punkt. 2. Punkt, ich lerne Hebräisch und ich würde es gerne fließend können und das ist ein langer, steiniger Weg dahin. Und 3. Punkt, mehr fällt mir gerade nicht ein, glaube ich.
Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht, wie kamst du zu Hebräisch?
Meine Freundin ist aus Israel, deswegen wollte ich das gerne lernen, weil ich glaube, die Sprache einfach nochmal eine ganz andere Tür öffnet zur Welt einer Person und weil man, glaube ich, dann auch sich einfach mehr zu Hause fühlt und mehr verbunden fühlt und weil es eine coole Geheimsprache ist zwischen 2 Menschen, die viele andere Leute nicht können.
Okay, das ist auf jeden Fall sehr cool. Dann hast du direkt eine Muttersprache, mit der du üben kannst. Drück dir die Daumen, dass du das bald dann fließen kannst. Und ganz abschließend würde mich interessieren, das ist vielleicht auch so eine Frage, die du in der Form auch deinen potenziellen Mitarbeiterinnen stellst. Nämlich, was waren denn für dich persönlich so die wichtigsten Puzzlestücke auf deinem Weg zu deinem heutigen Beruf?
Für mich, glaube ich, am wichtigsten war immer die Offenheit, Ja zu sagen zu Möglichkeiten, die sich ergeben haben. Und ganz bewusst von Dublin nach London gezogen zu sein, das, glaube ich, war eine Entscheidung. Und die Firma zu wechseln, das war eine Entscheidung, nochmal richtig aus der Komfortzone rauszugehen und mich nochmal herauszufordern. Und ich glaube, das ist eine Sache, die immer wieder wichtig ist, dass man nicht zu bequem wird, sondern dass man genau, ich probiere immer an dem Punkt zu sein, wo ich auf jeden Fall noch eine Herausforderung fühle und wo ich denke, ich lerne noch viel in dem, was ich tue. Immer wieder diesen Punkt zu suchen und sich selber wieder kritisch zu hinterfragen und zu sagen, lerne ich gerade noch oder ist es gerade einfach nur angenehm, wo ich gerade bin? Und na gut, dann irgendwie vielleicht auch die Entscheidung zu treffen, ob man gerade angenehm über Lernen priorisieren möchte. Aber ich glaube, ja, einfach offen zu sein und immer wieder neue Herausforderungen zu suchen, war bestimmt das Wichtigste für mich.
Das ist ein total interessanter Aspekt, dass man sich mal fragt, ob man gerade noch was lernt oder es angenehm ist und was man denn gerade auch möchte davon. Ganz abschließend möchte ich gerne von dir wissen, wir haben jetzt ja eben auch Studieninteressierte, die hier zuhören und Absolventinnen. Und welchen Tipp würdest du denn Absolventinnen der Lafana mit auf den Weg geben, wenn sie jetzt selber in ihr Berufsleben einsteigen möchten?
Auf Englisch sagt man immer, a career is a marathon, not a sprint. Also ich glaube, der erste Job ist bestimmt nicht der richtige für die meisten Menschen. Und einfach sich das irgendwie klar zu machen oder einfach das auch als okay anzusehen, ist bestimmt wichtig für mich. Ich habe Management studiert. Ich bin nicht ein Manager geworden, direkt nachdem ich studiert habe. Und ich glaube, da irgendwie einfach auch Realismus zu haben und zu sagen, ich glaube, der erste Job ist genau das. Ist ein Einstieg und mal gucken, was daraus wird. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und ja, dann einfach ein bisschen rumzuprobieren. Gerade die ersten paar Jobs sind, glaube ich, irgendwie eine Sache, wo man sich viel ausprobieren kann, wo man viele Leute kennenlernt hoffentlich und dann einfach offen zu sein, zu sagen, okay, das vielleicht jetzt gut für jetzt, aber vielleicht, wie gesagt, sich irgendwie ein Jahr später nochmal zu fragen, wo man denn eigentlich hin möchte, um dann nochmal vielleicht weiter zu kalibrieren. Also ich glaube, einfach anfangen, machen und immer wieder kritisch gucken, ob es gerade schon richtig ist oder ob man nochmal woanders hin möchte.
Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp und das ist halt oft so. Also das, was du gerade gesagt hast, fand ich auch sehr spannend, wo du gemeint hast, das ist ein Marathon und kein Sprint. Das ist ein sehr schönes Bild, das merke ich mir auf jeden Fall auch mal. Und da möchte ich dir auf jeden Fall herzlich danken, dass du heute hier warst und uns die ganzen Einblicke gegeben hast. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute für deine Zukunft und ganz viel Erfolg beim Hebräisch lernen.
Dankeschön, Sophia. Schön, dass ich da sein konnte. Ich hoffe, dass sich Corona bald ändert und dass du auch noch Lüneburg in vollen Zügen genießen kannst.
Danke dir, das ist lieb. Und das war's für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Wenn ihr mehr über den Studiengang Management und Entrepreneurship an der Delfana erfahren möchtet und die anschließenden Karrierewege unserer Alumni, dann empfehle ich euch Episode 17 mit Nora Ast, CEO der Beratungsfirma Leading Mindfully. Falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, dann freue ich mich über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns natürlich auch schon, wenn es nächstes Mal wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.